Rock'n'Roll Podcast mit Fleming Young und Egger Speer am Mikro dran. Yo! Touch too much.
Moin zusammen, herzlich willkommen zu Folge 53. Soweit sind wir schon gekommen. Wir ist der Kollege Jan Fleming, grüß dich.
Hallo.
Und ich, Per Eggers, und wir machen heute mal eine aktuelle Folge, denn es ist eine Menge los gewesen in der letzten Woche. Vieles passiert, vieles auch an geiler Musik rausgekommen und auch an diskutabler Musik und auch an diskutablen Themen. Kleine Warnung schon mal am Anfang. Wir werden heute ein kleines bisschen off-topic sprechen, auch.
Ein bisschen mehr,
am
befürchte
Ende.
Ich.
Ich befürchte auch. Also da muss mal ganz kurz drüber gesprochen werden. Aber ich kann schon mal eingrenzen, es geht nicht um Politik, ne? Und auch nicht um Corona, dass wir das schon mal geklärt haben.
Oh, das ist ein Hammer-Teasing, ne? Jetzt werden alle sechs Hörer werden jetzt skippen.
Gelernt ist gelernt, mein Freund. Gelernt ist gelernt. So, und dann können wir auch nochmal aus diesem Touch-Too-Much-Kosmos, ja, wo wir beide uns hier aufschwingen als absolute, großartige Musikkenner, sind wir doch auch ein kleines bisschen hohl, weil wir haben jetzt seit über einem Jahr, machen wir diesen Podcast, seit über einem Jahr haben wir eigentlich Woche für Woche immer einen Drink hier. Seit über einem Jahr jammer ich dir den Arsch voll, dass du nie Eis dabei hast. Dabei sind wir hier im Sender, der eine Küche hat, der einen Kühlschrank hat mit einem Eismacher. Das ist uns jetzt aufgefallen. Wir hätten einfach jedes Mal bloß das Glas runterhalten müssen.
Und wo ist das Eis jetzt?
Und hätten, ja, ich dachte, du bist doch für die Getränke zuständig.
Ja,
ich gehe gleich raus. Du erzählst kurz was und ich hol Eis. Machen wir. Das wollte ich kurz nochmal erwähnt haben. Also ab jetzt hat Touch Too Much Podcast auch Eis.
Da werden sich alle freuen. Und ich habe ein ganz, ganz tolles, ein Originalgetränk mit vielen Namen dabei. Asbach Cola, Fuji, Rüschal, Hütchen, Dopsi, Oschi.
Alter,
und ich muss sagen, ich weiß, wie es bei dir ist. Ich habe einen neuen Supermarkt entdeckt. Also ich habe keinen neuen Supermarkt entdeckt. Aber in meinem Wohngebiet habe ich jetzt zu Corona-Zeiten bei Spaziergängen Langeweile. Bin ich andere Wege gegangen und habe festgestellt, dass es nicht nur ein Edeka und ein Aldi bei mir in der Nähe gibt, sondern auch ein Lidl.
Geil.
Ne? Und dann war ich beim Lidl und bin nicht umhin gekommen, uns zwei Dosen, ne, Asbach Cola, Fuji, Rüschal, Hütchen, Dopsi, Oschi, je nachdem, wie man es nennt, zu holen. Denn wir hatten heute über Rock am Ring gesprochen, hatte ich schon erzählt, dass wir so absurde Nachbarn hatten, die zu Rock am Ring gefahren sind und so Stahlarbeiter aus der Gegend bei Aalen. Und der eine hatte nur, glaube ich, für die 4 Tage 6 Flaschen Asbach und 6 Flaschen Cola dabei und hat uns morgens immer mit Asbach Cola geweckt nach so einer durchzechten Nacht. Also es könnte sein, dass gleich, wenn dieser Geschmack, wenn meine Geschmacksknospen aktiviert werden, diese Dose so eine kleine Zeitmaschine wird und mich zurück zu Rock am Ring 2003 teleportiert, an diese wunderschönen Morgen, ne, wenn man mit so einem Schädel aufwacht, und Pampe hieß der eine, Asbach Cola, wollt ihr? Und da kam es auch nicht umhin.
Da konnte man natürlich nicht
nein sagen. Nein, es war tatsächlich so, weil es war so, wie es so auf dem Festivalgelände ist. Man wird ja das ist ja schlimmer als eine Ehe, die kann man sich ja aussuchen. Da wird man ja den Partnern für die nächsten 4 Tage zugelost. Und das war so eine Truppe, ich sag mal, von 25, 30 Leuten und wir waren zu dritt. Und irgendwann ist so der Punkt gewesen, entweder man säuft jetzt mit denen oder man
geht.
Oder man haut sich auf eine Nuss. Und da haben wir uns dann für Saufen entschieden.
Ja, ihr Pazifisten, das habt ihr gut gemacht.
Genau.
Jetzt lass mich nur noch mal kurz zusammenfassen. Du hast dir den wärmsten Tag dieser Woche ausgesucht, um uns dieses absolut verschnittene Scheißzeug zu holen, in einer Dose warm, wo wir gerade extra über die Eisgeschichte reden, müssen wir das jetzt warm aus der Dose trinken, ja?
Ja, bei Rock am Ring war es ja auch warm, deswegen ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Keep it real, sag ich mal.
Oh Gott. Ich habe jetzt schon 2 Möglichkeiten für den Folgentitel, nämlich erstens Touch Too Much on the Rocks oder Pampe.
Pampe ist gut, ne?
Pampe.
Asbach?
Das gibt's ja wirklich. Ich muss das jetzt echt trinken, ja?
Ja,
also. Es riecht schon furchtbar.
Ach, ich finde das Schöne ist, das riecht tatsächlich wirklich so widerlich.
Schmeckt auch wie Medizin.
Ist die exakt selbe Mische gewesen.
Und wir hatten vor ein paar Folgen so eine schöne Erinnerung an Festivals, wo du hier schön Ravioli mitbringst. Kannst du mal aufhören? Das ist ja, du Süchtiger, das ist ja ekelhaft.
Ich habe tatsächlich gerade noch eine ganz andere Assoziation. Kennst du diesen Hustensaft, den man als Kind bekommen hat, diesen bitteren, den man so in so einem einen ja, Teelöffel.
So schmeckt das.
So riecht das.
Den musste man wirklich immer noch auf so ein Zuckerstückchen
genau, drauf träufeln. So bei riecht Pferden. Der.
Oh, ja, so schmeckt der auch. Danke, Jan.
Bitte sehr,
das hast
gerne.
Du ganz, ganz toll gemacht. Da bin ich ganz froh drum. Sehr schön. Ach, blach. Du immer und deine scheiß Getränke. Das ist wirklich, also prozentual würde ich das gerne mal ausrechnen, wie oft mir das geschmeckt hat. Ich glaube, wir sind unter 10%.
Das kann gut sein. Aber es ist natürlich die perfekte Überleitung zu einem der Themen, über das wir sprechen wollten. Asbach Cola. Kollaborationen.
Wow.
Wahnsinn, oder?
Oh,
als hätte ich's geplant.
Boah, Fleming, ey. Jetzt nimmst du mich aber mit auf eine Reise hier. Das ist übrigens ein Wort, was ich nicht aussprechen kann. Oder ganz schwer nur. Es gibt so Worte. Kennst du das?
Ja.
Kollaboration. Das muss ich immer so richtig langsam sagen. Englisch Collaboration ist gar kein Problem. Aber Kollaboration. Also am Kollaboro. Ich habe das auch on air schon ganz oft falsch gesagt. Gibt so ein paar Wörter. Hast du die nicht?
Doch.
Mir fallen sie nur nicht ein.
Mir fallen sie gerade nicht ein. Aber gibt es auf jeden Fall.
Ich kann auch immer nicht. Also Meteorologie. Finde ich immer, das verschluckt man so ein bisschen, weil man es nicht richtig aussprechen kann.
Deswegen sagt man es so schnell, ne?
Meteorologie. Und ich weiß auch nie, wie man es richtig schreibt. Und das Schlimme ist, ich habe das mal fast studiert. Meteorologie. Weil ich habe mich ja damals für Geschichte und Politik beworben. Wir haben ja Politik gemeinsam studiert. Also zwar so gut wie nie ein Seminar zusammen gehabt, aber wir waren gleichzeitig auf der gleichen Uni im gleichen
Fach. Gab es da Seminare? Ich wusste das nicht. Ich habe immer
Vorlesungen, zwinker, zwinker.
Genau. Erster Tag und letzter Tag war ich da. Ja,
genau. Und zwischendurch warst du düdeldick. So wie ich auch. So, auf jeden Fall war ich am Anfang für Politik gar nicht zugelassen, weil irgendwie NC nicht gut genug. Und dann nur Hauptfach Geschichte ging nicht. Und dann musste ich mir irgendein NC-freies Hauptfach noch dazu holen. Dann habe ich Meteorologie genommen, hatte schon alles da. Und 10 Tage, bevor es losging, bin ich dann für Politik nachgerückt.
Stark.
Also ich hätte beinahe mal Meteorologie, also natürlich auch nicht studiert, so ähnlich wie wir beide nicht Politik studiert haben.
Ja, ich war bei Gartenbau eingeschrieben in der Zeit. Das war auch nicht schlecht. War ich auch nie da, aber war auch zulassungsfrei. Und
hat im weitesten Sinne auch mit Regen zu tun, hat passt schon.
Eben.
Ja, sehr gut. Schön, dass wir dann beide Politik nicht zusammen studiert haben.
Genau. Kollaborationen.
Yes.
Dave please. Grohl und Mick Jagger.
Eigentlich haben. Geile Kombo, oder?
Ja, find auf jeden
ich,
Fall.
Finde ich also, richtig gut. Easy Sleazy hieß die Nummer.
Ist diese Woche rausgekommen, ne?
Genau, was sagst du?
Ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, weil ich dachte, aber es ist ja, können wir gleich drüber mal sprechen, es ist ja immer, wenn du so große Namen zusammentust, denkt man ja häufig irgendwie, ne, da ergibt sich was noch Größeres draus. Ich fand, es war jetzt so ein mittelmäßiger oder ist ein mittelmäßiger Standard-Stone-Song. Ich fand es jetzt, was ich gehört habe, die zweimal nicht so überragend.
Und ich muss dir sagen, deine Zusammenfassung kommt nicht mal annähernd an meine Enttäuschung ran. Denn du hast völlig recht, das ist ein reiner Mick Jagger-Song. Und ich habe keine Ahnung, was Dave Grohl da geritten hat. Ob der einen Fanboy-Moment hatte, dass er gesagt hat, Mick Jagger ist für mich schon immer Riesenidol gewesen und dass ich mit dem jetzt mal was zusammen mache, da ordne ich mich komplett unter. Weil das ist ja eigentlich überhaupt nicht sein Ding. Er hat alle Instrumente im Prinzip bei dem Ding gespielt, aber man hört ihn überhaupt nicht raus, oder? Sein Style.
Ich bin ja nicht so der Grohl-Fan. Ich kenne Foo Fighters nicht. Ich kenne ihn nur aus anderen Nebenprojekten. Deswegen kann ich es nicht so beurteilen. Aber es klingt komplett nach Stones auf jeden Fall.
Ich bin kein Foo Fighters-Fan. Das ist nicht meine Mucke. Aber ich bin ein Riesenfan von dem Person Dave Grohl. Ich finde, Dave Grohl ist ein grandioser Typ. Einer der wenigen letzten wirklich echten Typen auch in der Rockmusik. Ich liebe den Typ. Ich finde, er macht nur coole Aktionen, wenn du dir anguckst, diese ganzen Drum-Battles, die er hat, irgendwie mit 10-jährigen Mädchen und so. Der ist für jeden Scheiß zu haben. Der ist sich für nichts zu schade. Der ist absolut sympathisch geblieben, aber trotzdem genug Rock'n'Roll, dass er auch mal voll breit auf der Bühne über ein Kabel fällt, sich einen Fuß bricht und dann mit dem Thron wiederkommt. Und auf so einem Thron sitzen spielt, den er dann auch weiterverleiht an Axl Rose. Das ist einfach alles nur cool, was der macht. Ohne Witz, ich finde, das ist ein richtig geiler Typ. Seine Mucke an sich mag ich nicht so gerne, aber die Ideen, die er hat und auch den Einfluss, den er hat in der Musikbranche, finde ich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Und deshalb bin ich von diesem Ding massiv enttäuscht, weil man ihn überhaupt nicht raushört, aus meiner Sicht. Und weil ich finde, dass mit Mick Jagger, der ja so ein bisschen steht für das, was im Rock'n'Roll mal war. Und Dave Grohl, der für mich, also die Foo Fighters sind für mich die letzte Band, die noch zu einer wahnsinnsgroßen Rockband geworden ist, bevor sich dieses ganze Ding so gewandelt hat, weil in den jetzigen Zeiten mit digital und hier und da werden ja Bands, die jetzt loslegen, vermutlich nicht mehr so groß werden wie die Rolling Stones oder U2 oder Guns N' Roses. Diesen riesen Hype, den wird es, glaube ich, so wie momentan das Musikbusiness aufgebaut ist, nicht mehr geben. Du wirst einfach nicht mehr derartig groß bekannt werden, glaube ich nicht.
Und du meinst, Dave Grohl ist deswegen der Letzte und du bist sozusagen enttäuscht, weil er sich da nicht mehr eingebracht hat vom Sound.
Ja, weil ganz ehrlich, für mich hätte das, als ich gehört habe, die beiden machen was zusammen, hätte ich gedacht, okay, wow, das könnte wirklich die Zusammenführung werden von dem, was mal war und dem, was gerade ist in Sachen Rock'n'Roll. Und hätten die das geil, jeder die Stärken des anderen und bla noch mal ein bisschen raus, hätte da was richtig Cooles draus werden können und vielleicht auch mehr als nur ein Song. Und das ist so beliebig.
Also ich habe ja irgendwie gelesen, das, was ich darüber gelesen habe, so nebenbei, ist es ja sehr gut bewertet worden, oder kommt mir der Asbach-Cola schon fast hoch.
Verstehe ich nicht.
Bewertet worden und abgefeiert worden.
Ich absolut raus. Ich glaube, das ist ein Blendwerk gewesen. Da haben die Leute gesagt, oh, das sind zwei Namen, da schreiben wir mal was Positives. Und haben nicht richtig reingehört. Das Ding ist nicht schlecht, aber es ist auch nichts Besonderes.
Ich weiß bei sowas immer nicht, wie doll sozusagen in der heutigen Zeit die Produktion von solchen Songs überhaupt noch wirklich gemeinsam gemacht wird.
Natürlich gar nicht.
Genau, aber deswegen, darauf will ich hinaus, die Frage, die ich mir dabei stelle, ist halt, vielleicht ist das auch dieser Fanboy-Moment, dass ich mir das halt völlig anders vorstelle und viel magischer, als es am Ende ist, weil ich selber kein Musiker bin und noch nie einen Song geschrieben habe.
Nö.
Aber ich würde hoffen und stelle es mir vor, du gehst in den Raum, der eine spielt was, der andere, daraus ergibt sich was, ne, wie wir ja auch mit Timmy von den New Roses drüber gesprochen, dass man sich da irgendwie gegenseitig befruchtet, ne, der
so
eine
was hat nennt man Idee. In Fachkreisen eine Jam Session.
Genau, oder aber auch einfach, muss ja keine Jam Session sein, dass man so, aber dass man in einem Raum, der Vibe, du weißt selber, was ja. Ich meine, es ergibt natürlich sich was draus. Und ich weiß gar nicht, ob das heutzutage, überhaupt noch in der Musikindustrie gang und gäbe ist, auch selbst wenn nicht Corona wäre, dass du um die Welt fliegst und sagst, okay, ich flieg mal dahin und wir treffen uns in dem Studio für so eine Kollaboration.
Aha, siehste?
Von zwei Künstlern, die eben kein Album machen. Ob das nicht mittlerweile immer so ist, dass man sich über Zoom oder sonst was ein paar Files hin und her schickt, vorspielt. Und ich glaube, deswegen, so klingt es für mich auch ein bisschen.
Ja.
Als wäre eben nicht dieses okay, wir jammen zusammen oder wir schreiben was zusammen und es gibt diese legendäre Geschichte ja von Dave Grohl, der hat ja mal ein Album gemacht, Probot heißt das, wo er mit all seinen Helden Songs aufgenommen hat, unter anderem mit Lemmy von Motorhead und da gibt's die Geschichte, dass die beiden halt im Studio sitzen und ganze Zeit nur Whisky saufen und Dave irgendwann zu Lemmy sagt, wir müssen noch einen Song schreiben und Lemmy sagt, ja machen wir doch und am nächsten Morgen wachst du auf und ein geiler Song ist eingespielt und ich weiß halt nicht, ob das nicht eher so dieser Business-Charakter heutzutage ist, so wie ich in Zoom-Meeting gehe, ne, die werden sich auch gut verstehen. Deswegen, ich weiß nicht, ob das tatsächlich jetzt da nicht, dass es nicht gepasst hat, ob es an der Situation mit Corona liegt oder einfach grundsätzlich, wie du sagst, dass er einfach gesagt hat, ey, ich habe so Bock mit Mick Jagger mal was zu machen, mir ist egal, ich lass mich komplett auf ihn ein.
Aber ist doch scheißegal, am Ende muss doch was Geiles das dabei stimmt, rauskommen. Ja. Der Anspruch, der muss doch bleiben. Du kannst doch jetzt nicht alles als Entschuldigung nehmen und sagen, ach komm, das Ding ist beliebig, das wissen wir beide, aber Hauptsache raus. Denn Geld verdienen wollen die damit auch nicht.
Nee.
Denn alle Einnahmen von Easy Sleazy gehen zugunsten der Veranstaltungsbranche. Also sie haben da mehrere Sachen sich rausgesucht, die sie unterstützen wollen, die eben die Veranstaltungsbranche pushen, die ja momentan brach liegt. Und alle Einnahmen, die sie bekommen durch Easy Sleazy und sie werden da jetzt noch ein Kunstprojekt zusammen draus bauen, das wird versteigert und das gibt auch noch Geld und all das geht eben an die Veranstaltungsbranche. Also darum geht's auch nicht. Das heißt doch eigentlich, du machst das, weil du musikalisch denkst, lass uns mal, genau wie du sagst, gemeinsam befruchten und Gas geben und es hat einfach nicht funktioniert.
Genau, oder du machst es eben, weil du wie Dave Grohl, was ich ihm ja immer zugute halte, wahrscheinlich ein mega sympathischer Typ ist, der gesagt hat, ich habe immer die Stones und meine Eltern haben die Stones verehrt oder was weiß ich und ich habe jetzt mal die Gelegenheit und ich mach's und vielleicht, ich weiß auch nicht, kannst du dann Mick Jagger anrufen oder das Management der Stones oder wer auch immer und sagen, ganz ehrlich, Also ich habe jetzt mal 3 Nächte drüber geschlafen. Das ist doch ein großer Haufen Bullenscheiße, den wir da abgeliefert haben.
Wenn das einer kann, dann kann es der. Dann ist es Dave
genau,
Grohl.
Genau, aber machst du das?
Wenn es einer genau, macht, deshalb bin ich so enttäuscht, weil genau diesen Anruf hätte ich so gerne gehabt. Und die Story dahinter, dass Dave Grohl Mick Jagger anruft und sagt, ey, bei allem nötigen Respekt, Mick, bist ein geiler Ficker, aber das ist ein Haufen Scheiße, lass das mal nicht.
Ja, also so schlimm finde ich es jetzt nicht, aber...
Nein, aber wie gut das gewesen wäre. Und das meine ich, wie gut sowas auch tun würde. Weil das haben wir auch zum Beispiel bei Timmy gehört, dass er da ja auch losgegangen ist und Songs geschrieben hat. Und dann ist er zu seiner Band gekommen und die haben gesagt, Alter, was ist das für ein Kack? Und so wird ja dann Qualität auch hergestellt, dass du eben aus deiner Komfortzone auch raus musst, damit du wieder auf neue Stufen und neue Ebenen kommen kannst. Und genau das ist hier nicht passiert und genau das hätte hier passieren können. So, und jetzt reden wir da nicht mehr von, sondern wir reden mal über gute Kollaborationen, die es gab. Weil es gibt ja ganz viele Beispiele dafür, wo genau das passiert ist, wo andere Ebenen erreicht wurden. Wie zum Beispiel bei Walk This Way, Aerosmith und Run DMC.
Aber war das wirklich eine Kollaboration? Also haben die mehrere Songs gemacht oder haben die nur einen Mal zusammengehämmert?
Ist das ein Unterschied?
Naja, also ich finde schon, ob du dich wirklich ins Studio begibst und zusammen zum Beispiel
ein ganzes Album machst
oder ob du nur einen Song machst. Also gut, in diesem Fall haben Grohl und Dings
aber,
auch.
Ich wollte gerade sagen, aber das ist ja seltenst der Fall, dass du ein ganzes Album machst. Die bekannten Kollaborationen sind ja meistens wirklich ein Song. Queen und David Bowie. Zum Beispiel.
Ja, gut, ist ja die Frage, was du unter Kollaboration verstehst. Es gibt ja auch diese Supergroups, ne, irgendwie, wenn du...
Aber
wenn,
das ist, finde ich, das ist was anderes. Das ist auch nicht vergleichbar. Also ich finde, eine Kollaboration ist, zwei tun sich zusammen, meistens sind es bekannte Leute, die aber gerne auch mal verschiedene Musik machen und hauen dann ein Ding gemeinsam raus. Wie zum Beispiel eben Under Pressure.
Ja.
Queen und David Bowie. Mega Ding gewesen. Jetzt eben Grohl Jagger, auch gutes Ding gewesen. Aerosmith, Run DMC, es gibt ganz viele davon tatsächlich. David Bowie hat viel gemacht. Er hat ja auch mit Mick Jagger zum Beispiel Dancing in the Street gemacht.
Mhm.
Und da haben die beiden noch gebumst übrigens.
Sagt man so, ne?
Ja, aber es gibt tatsächlich wirklich sehr viele Zeugen. Also unter anderem die Frau von David Bowie, die gesagt hat, ich hab's gesehen.
Aber hat sie nicht gesagt, sie hat sie nur im Bett erwischt? Und wie häufig lag ich schon mit meinem besten Freund nackt im Bett? Das stimmt,
aber es gab auch noch eine Frau, die hat mitgemacht am Anfang und sich dann aber zurückgezogen, weil sie gemerkt hat, dass sie über war. Aber ist auch egal. Jedenfalls, Dancing in the Street zum Beispiel, finde ich auch so ein großartiger Song. Und da hört man wirklich auch beide raus. Da hört man Jagger und Bowie raus.
Aber da musst du mich jetzt mal aufklären. Nicht, wie das ist
mit ja, nee, Mann das und kann Mann, ich auch nicht.
Sondern, also bei Walk This Way zum Beispiel oder auch bei Dancing in the Street gab es diese Songs nicht vorher schon und die wurden nur sozusagen angereichert durch den anderen Part oder sind das wirklich Songs, die gemeinsam, also weil das ist ja auch nochmal was anderes, ob du, sag ich mal, ein Feature dir holst und sagst, ey, sing mal bei mir und eigentlich ist der Song schon da. Oder ob du sagst,
das stimmt.
Wir schreiben einen
zusammen. Dancing in the Street ist von Martha and the Vandellas gewesen, meine ich, von so einer Frauenband. Richtiger Kacksong, wirklich endlangweilig. Und die beiden haben ihn aber wirklich auch komplett umgedreht. Und ich finde, das ist sogar Teil einer guten Kollaboration, dass du das Ding, hast du gehört, ich habe es fehlerfrei,
ja, geil, oder? Und das macht.
Ja, wahrscheinlich das wirklich.
Cola.
Ist so. Und dem wirklich ein komplett neues Gewand zu geben, dass er wirklich anders klingt als vorher. Und das ist bei Walk This Way genauso. Gibt ja noch mehr von diesen Dingern. Also zum Beispiel Beat It. Michael Jackson und Eddie Van Halen, die da zusammengearbeitet haben und ein Wahnsinnsding daraus geballert haben. Auch ein richtig geiles Teil. Ich habe angefangen, als ich drüber nachgedacht habe, als wir gesagt haben, wir wollen über dieses Thema sprechen, gedacht, okay, was gibt's denn noch? Und dann sind mir so viele wirklich richtig gute eingefallen. Also wirklich viele.
Ich wollte gerade sagen, mir fallen auch 2, 3 Sachen ein, wobei ich immer so hin und her gerissen bin bei Kollaborationen. Eine, die mir einfällt, ist dieses Album von Iggy Pop mit Josh Homme, Post-Pop Depression.
Das fand ich ja ganz furchtbar.
Aber es lag auch so ein bisschen an meinem State of Mind damals, weil ich damals Marathon gelaufen bin und Marathon trainiert habe. Und nach so einem 3,5 Stunden Trainingslauf, wenn du dann völlig ausgelutscht auf dem Sofa liegst, ist so ein chilliges Album gar nicht schlecht, deswegen fand ich das gar nicht schlecht. Und auch wieder Dave Grohl, Josh Homme und ich glaube John Paul Jones heißt da von
Led Zeppelin.
Von Led Zeppelin, Them Crooked Vultures oder so, dieses Album.
Cool.
Das fand ich auch ganz cool. Ich bin immer nur, also ich
aber
find,
da, mein Freund, du bringst es jetzt wieder durcheinander. Them Crooked Vultures ist eine Supergroup. Das ist was anderes.
Worauf ich hinaus will, ist, dass du auch da, finde ich, sehr eindeutig Josh Homme hörst. Genauso wie bei Post-Pop-Depression. Also ich glaube, bei Kollaboration oder Superalben oder wie auch immer man das da nennt, ich glaube schon, dass es halt immer einen, ja, so gibt, der also das wird nicht wirklich dann zu gleichen Teilen zusammengemischt. Nee,
aber das muss es auch nicht sein. Allerdings verstehe ich tatsächlich nicht, wie jemand wie Josh Homme oder wir werden es nie rausfinden innerhalb dieses Podcasts.
Ich frage ihn mal an.
Ja, mach doch mal, wie der ausgesprochen. Nur deshalb, und dann hören wir schon wieder auf, mit ihm zu reden.
We just want to know how your name
Thank
is pronounced.
Thank you very much, bye-bye. Goodbye. Wie der und Dave Grohl überhaupt in einem Raum zusammen existieren können, weil das sind ja beides die absoluten Super-A-Männchen. Ich meine, Dave Grohl hat seinen ersten Drummer dadurch verkackt, dass er das allererste Album von den Foo Fighters hat er eingespielt, gesagt, nee, komm, lass mal, ich spiele die Drums. Und hat dann ja alle Instrumente quasi selbst gespielt auf dem ersten Album, sodass der Drummer dann gesagt hat, ja, alles klar, dann packe ich wohl mal meine Sachen. Und mit so jemandem dann noch Josh Homme drauf, wie die klarkommen, dass da nicht irgendwas kaputt gegangen ist, dauerfristig, das habe ich schon nicht verstanden. Aber ich denke auch, dass und das finde ich auch gar nicht schlimm, das muss nie zu gleichen Teilen sein, aber ich finde, es ist geil, wenn man die Einflüsse des anderen oder der anderen Partei hört. Und wer zum Beispiel ja auch eine Art Kollaboration gemacht hat und da, obwohl er einer der absoluten Superstars ist, das immer richtig cool umgesetzt hat, finde ich, ist Bruce Springsteen. Ist jetzt kein Geheimnis, dass ich ein Riesenfan bin. Bruce Springsteen hat Because the Night geschrieben, aber war überhaupt nicht zufrieden damit und hat irgendwie auch nicht so richtig die Musik zum Text irgendwie hinbekommen und hat dann gesagt, nee, das ist nicht meins. Seine Freundin hier, Patti Smith hier, hast du nicht Bock? Mach du da mal was da draus. Und dann hat Patti Smith das zusammengefügt und hat daraus einen richtig geilen Song gemacht, finde ich. Ihren eigenen Style, Because the Night, den dann Bruce Springsteen wiederum in seinem ganz eigenen Stil live immer wieder spielt, was ein absoluter Wahnsinnshinhörer ist. Das hat er ja mit For You genauso gemacht. Er hat For You gespielt, das war mega kacke. Blinded by the Light, meine ich. Blinded by the Light war absolut in die Hose, absolut daneben. Dann hat Manfred Mann's Earth Band das gecovert, das war ein Mega-Erfolg und dann hat er wiederum diese Version von Manfred Mann's Earth Band zurückgecovert und in seinem Style neu eingespielt. Das sind jetzt keine Kollaborationen, aber das sind auch geile Entstehungsmechanismen, finde ich, von coolen Songs.
Auf jeden Fall. Ich frage mich halt, wie gesagt, ich glaube zum Beispiel, dass es bei Dave Grohl und Josh Homme deswegen passt, weil sie nie wirklich in einer Band zusammen waren. Also wir haben bei Queens of the Stone Age ein bisschen zusammengespielt, dann eben in diesen Nebenprojekten und das ist dann so wie eine Affäre, weißt du? Wo man sagt, irgendwie so für ein langes Wochenende ist das super.
Aber danach nie wieder.
Danach erst in einem Jahr, wenn man sich wieder betrunken auf einer Party gegenübersteht, so ungefähr. Und ich glaube, deswegen passt das. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das ganz, also ich stelle es mir so vor, als Nicht-Künstler, dass es ganz, ganz schwer ist, gerade wenn du dann eben als jemand, der sagt, ich arbeite jetzt mal mit einem Idol zusammen, es schaffst, deinen Einfluss da durchzubringen und eben jemanden, der wie Mick Jagger dann irgendwie 30 Jahre länger im Geschäft ist, unter Umständen, ne, wir arbeiten ja auch beide in der kreativen Branche, das ist ja eine Hemmung, jemanden zu sagen, den du auch dann abfeierst, absolut, zu sagen, ey, ganz ehrlich, so, das ist deine Hook und du hast sie mitgebracht und du sagst, das ist die geilste Hook aller Zeiten, aber die passt halt nicht so und ich glaube, dass das echt schwer ist.
Bin ich nach wie vor bei dir, aber immer noch mein Statement dazu, wenn ich es einem zugetraut hätte, wäre es Dave Grohl gewesen. So, jetzt schocke ich dich mal an dieser Stelle. Ich habe dir ja gesagt, mir sind relativ viele eingefallen.
Ja.
Und ich möchte gerne zwei auch heute auf unsere Liste setzen. Und hättest du gedacht, dass auf unserer Touch Too Much Playlist jemals
Heino und Rammstein
Cher landen würde?
Nein.
Es wird aber tatsächlich passieren, denn eine sehr coole Kollaboration, tatsächlich, wie ich finde, Meatloaf und Cher mit Dead Ringer for Love ist eine Nummer, die so geil ins Ohr geht und so geil nach vorne geht und den setze ich heute drauf.
Ist das auch von Rocky Horror Picture Show?
Nein.
Fliegt hier auch gleich Popcorn?
Rock'n'Roll and Brew. Ist doch perfekt, Alter, oder? Ist doch genau unser Thema.
Auf jeden Fall.
Rock'n'Roll and Brew. Ich finde den Song mega und das war eine sehr schöne Zusammenarbeit, die ich sehr abgefeiert habe. Und ich hau gleich direkt
auf
den nächsten
Fall
hinterher.
Hinterher.
Und da muss ich tatsächlich sagen, ich stehe eigentlich sowohl auf den einen wie auf den anderen überhaupt nicht. Alleine finde ich sie beide doof, aber zusammen habe ich den Song richtig abgefeiert. Und zwar Santana zusammen mit Rob Thomas und Smooth Habe ich richtig abgefeiert damals und finde ich immer noch geil. Den hab ich so krass tot gehört, den kann ich komplett mitsingen.
Das ist auch ein bisschen heute den sommerlichen Temperaturen, 18 Grad, geschuldet, ne?
Total. Aber ich finde den Song auch immer noch geil, ich stehe dazu. Und ich muss dir echt wirklich sagen, Santana an sich finde ich super langweilig. Das ist ein geiler Gitarrist, keine Frage. Und alles toll, aber die Mucke von dem gibt mir überhaupt nichts. Und Rob Thomas ist mir eigentlich auch viel zu weich gespült da mit seinem Quatsch, den er da macht. Aber die beiden zusammen fand ich mega.
18 Grad, Sonnenschein und Asbach-Cola. Und Rüschal. Ist es nicht schön? Und Rob Thomas.
Ja, das ist nicht schön. Ja, aber hey, das hat nur 10%, ne? Das ist eigentlich wenig.
Ja, eigentlich ja, gut.
Ich sag mal so, es schmeckt nach mehr, ey.
Es wird besser.
Nee, das allerdings überhaupt nicht, aber es schmeckt nach mehr. So, also.
Ich habe auch noch zwei Songs für unsere Liste diese Woche und die sind beide diese Woche veröffentlicht worden und sind beide richtig geil, wie ich finde. Und manchmal ist es ja so, als hätten wir es geplant.
Bevor du anfängst, sage ich dir jetzt schon mal, du erzählst jetzt an dieser Stelle keine Geschichte, die du schon mal erzählt
Nein.
hast. Weil das hast du gerade vorhin schon wieder gemacht. Nein. Ne? Natürlich. Du hast schon wieder die Geschichte von Dave Grohl und deinem scheiß Modehead-Frontmann erzählt zum tausendsten Mal. Genau. Du erzählst jetzt wieder eine Geschichte nochmal, weil du, ich weiß ja, was du empfehlen willst.
Royal Blood.
Ja.
Boilermaker und wusste ich nicht, aber ich habe mir gedacht, irgendwer steckt dahinter von dem Sound, den ich kenne und spiel's mal an und dann sag du mir, ob du eine Idee hast, wer es produziert haben könnte. Ich gebe dir einen Tipp, wir haben drüber gesprochen gerade.
Wir haben gerade drüber gesprochen. Gut, Bruce Springsteen war es nicht, Meatloaf war es auch nicht.
Cher auch nicht? So weit helfe ich dir?
Santana war es auch nicht. Ist duster gewesen auf jeden Fall. Dave Grohl? Nee, Josh Om.
Ja.
Josh Om, ja klar.
Die Band hat nämlich ganz viel mit Queens of the Stone Age getourt. Hört man. Und wenn du es hörst, und das nächste, was ich ja, und das muss ich jetzt nochmal sagen, bei Josh Om geil finde, das letzte Album, was die Queens of the Stone Age gemacht hat, weißt du, wer das produziert hat? Und da, ich habe es erst nicht geglaubt. Mark Ronson.
Ja, krass.
Und diesen Dance-Einfluss, diesen Vibe, ne, diese Beats, ich finde, den hörst du im letzten Album, da muss ich dem nächste Woche mal was draufhauen auf unsere Liste, weil das auch ziemlich geil war, fand ich, aber das hörst du in dem Song auch raus und Royal Blood hatten wir neulich auch mal drüber gesprochen, finde ich eh eine geile Band, kann man sich mal gut durchhören
ja, das
und
stimmt.
Das ist diese Woche rausgekommen, nur ein Typ mit Bass und einer mit Schlagzeug, ne, wo wir wieder über das Thema Schlagzeuger sprechen
Ganz
können.
Ganz wichtig.
Aber sehr Gute geil. Männer. Und dann, als ob diese Woche nicht da musikalisch schon gerettet gewesen wäre, hat Denko Jones auch einen neuen Song rausgebracht. Ich komme mal durcheinander. Entweder heißt er Flaunt It oder Front It.
Nein, Flaunt.
Flaunt. You got it. You flaunt it. You got
it. You flaunt it. Go, 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 go. Jo, geht auch schön nach vorne.
Und da ist mir dann aufgefallen, weil ich nachgelesen habe, zum 25-jährigsten Bandjubiläum. Wahnsinn. 25 Jahre. Hätte ich jetzt nie irgendwie so gefühlt, ne?
Schon oder erst?
Naja, schon. Okay. Also, vielleicht liegt es dann, dass ich relativ spät erst irgendwie vor 12, 13 Jahren entdeckt habe. Aber 25 Jahre, das war immer so, die Band gibt es seit 30 Jahren, seit 25 Jahren ist immer so.
Aber das ist ja immer ganz oft so, finde ich, dass Bands lange, lange, lange gebraucht haben, bis sie diesen Durchbruch hatten. Zum Beispiel die Broilers. Die gibt's auch schon seit Anfang der 90er.
Ach echt?
Ja, aber den Durchbruch hatten die quasi erst so vor 6, 7, 8 für Insider vielleicht 10 Jahren. Aber nicht Anfang der 90er. Also es sind viele Bands, wo man denkt, ah, das ist ja immer so eine neuere Band, aber die gibt's alle schon Ewigkeiten, weil es wirklich lange dauert, bis du den Durchbruch schaffst. Das ist einfach so.
Weißt du, was ich mich gefragt habe bei dem Song noch? Vielleicht, du kennst ja auch in der Musikindustrie einen berufsbedingt aus. Das Album kommt im August. Ist das üblich, so früh eine Single zu releasen?
Nee, das ist komisch. Normalerweise machst du es, sag ich mal, einen Monat vorher.
Eben,
oder?
Ne? Also irgendwie, und sie hatten schon eine Single irgendwie. Gut, die hat sehr gut gepasst. Die hieß I Want Out.
Ja.
Das hat irgendwie gepasst, thematisch, sag ich mal.
Gut, aber das gibt's so. Es gibt ja auch, also ich meine, AC/DC haben das auch mal gemacht, dass sie dann wirklich 3-4 Singles im Vorfeld schon rausgeballert haben.
Immer aber auch 4 Monate?
Ja, die haben jeden Monat eine.
Okay.
Und die Frage ist jetzt, ob Danko Jones tatsächlich auch denkt, er hat 4 Singles auf seinem Album. Das wäre natürlich schon mal stark.
Also auf den ersten Alben, die kannst du durchhören, die letzten Alben wurde es schwer, 4 Singles zu finden.
Ich wollte sagen, das ist ja nun keine Band, die mit 4 Singles pro Album arbeitet. Da musst du ja eigentlich schon, sag ich mal, richtig weit vorne sein, oder?
Also ich sag mal, dieses Born a Lion und dieses We Sweat Blood, Album 2 und 3, tu sie rein, du wirst sie nicht stoppen.
Ist ja scheißegal. Beste Album. Die Frage ist, hat er 4 Singles rausgedonnert oder
ich
nicht?
Ich glaube damals nicht. Siehst du. Nee, aber wenn damals keiner kannte. Aber nichtsdestotrotz, du hättest 12 Singles oder 11 Singles aus mit diesem Album Sicherheit machen können. Aus beiden, also 22 Gut. Singles.
Also sind wir jetzt gerade bei aktuellen Themen angekommen. Wir haben also schon mal unsere Liste vorgezogen. Dann lass uns mal über aktuelle Themen sprechen. Ich habe mich sehr erschrocken, als ich gesehen habe, dass Rammstein jetzt Merch machen mit dieser Edelmarke Balenciaga. Balenciaga?
Auch ein Wort.
Balenciaga. Was zur Hölle soll denn das? Das ist absolut überteuerte Luxusscheiße. Also das günstigste Produkt ist eine schwarze Basecap. Die kostet 350 Euro. Haben Sie einen Arsch offen oder was? Was soll das? Warum machen die das?
Weil es Leute gibt, die es kaufen.
Okay. Also ich kann mal weitermachen. Also es gibt noch einen Kapuzenpulli für 795 Euro, ein T-Shirt für 495 und eine Bauchgürteltasche, die man eh bitte nicht trägt eigentlich, für 650 Kracher. Und ich finde, wir haben schon oft darüber gesprochen, dass Leute sich ihr eigenes Denkmal zerstören. Da ging es meistens um Reunions und tritt man wieder auf und so. Aber warum macht eine Band wie Rammstein, die ja eigentlich wirklich, sage ich jetzt mal, nah an ihren Fans sein möchte, so eine abgehobene Scheiße?
Ich fand das Beste in Regenmantel für 1790, hatte ich noch gelesen.
Brauche ich ganz dringend, auf jeden Fall, ja.
Ich weiß es nicht. Ich frage mich auf der anderen Seite, ist ja schön, es muss ja keiner kaufen. Ich frage mich, wie viel wird davon verkauft? Aber wer kommt auf so eine Idee, das zu machen?
Das hat angefangen über eine Playlist, das war ganz verrückt. Die Leute von Balenciaga haben bei Rammstein angefragt, ob die nicht für die Läden irgendwie eine Playlist zusammenstellen können. Gar nicht nur von Rammstein-Songs, sondern auch mit Rammstein-Songs. So ist dieser Kontakt entstanden. Und die Jungs haben das gemacht, weil sie haben fucking Zeit. Und dann kam die Idee zu sagen, naja, wenn wir eh schon zusammenarbeiten, ey, was haltet ihr denn davon, wenn wir zusammen jetzt auch Sachen rausbringen? Und da hätte ich als Till Lindemann gesagt, Jungs, das war nett. Hasta luego, wa? Ich bin raus. Weil was zur Hölle soll so eine Scheiße? Er weiß doch ganz genau, das ist genau so ein Merch-Kack, wie es jetzt bei H&M irgendwelche Metallica-Shirts gibt. Und wo irgendwelche Mädchen jetzt nicht despektierlich gemeint, auch Jungs, diese Shirts anhaben, weil es die bei H&M für 9,95 gibt, aber die können nicht 3 Songs von Metallica.
Ja, aber so, das ist halt eine andere Preisklasse. Ne?
Ja, das eben,
ist halt
aber das heißt, irgend so eine reiche Tussi am Strand von Malaga mit ihrer riesen Gucci-Sonnenbrille und irgendeiner Hermes-Handtasche hat dann so ein fucking 650 Euro Bauchgürteltasche von Rammstein. Und so, Los Rammsteinos, Alter. Und dann sagst du, sag mal 3 Songs. Und die sagt, was?
Ja.
Escúchame?
Ist absoluter Quatsch.
Ja.
Aber das ist ja irgendwie so ein Trend, ne? Ich bin ja auch, dürfen wir sowas sagen, bei EMP, den Katalog kriege ich auch häufiger. Da gibt's jetzt dann natürlich auch von Motorhead irgendwelche Gartenmöbel und von AC/DC eine Feuerstelle und sonst
aber so. Aber du bist auch ein Fan.
Ja, genau, aber die Frage ist ja immer irgendwie.
Und die Feuerstelle kosten nicht mal die Hälfte von dem scheiß Regenmantel wahrscheinlich.
Nein, aber auch ein scheiß normaler, im Prinzip so eine Bierbank kostet eben dann, weil da irgendwie Motorhead eingebrannt ist, eben 1300 Euro.
Ja, das ist doch kacke.
So, genau. Wo ich mich dann auch immer frage, erstmal, wie viel bleibt am Ende bei der Band hängen? Also was, wie groß ist der Anteil wirklich von diesen 1300 Euro, der an Angus geht, dass er in Ruhe seine Rosen weiterzüchten kann oder an wen auch immer. Und dann stelle ich mir immer die Frage, inwieweit ist das überhaupt, also wer entscheidet das? Und ich erwische mich aber selber auch immer, dass ich so doof bin, ja, so einen Scheiß zum Teil auch zu kaufen. Ich habe auch den Motorhead rum da stehen, ich habe den Marilyn Manson Absinth getrunken.
Ich weiß, aber das sind trotzdem immer noch ganz andere Sphären. Das war beides unterm Hunderter. So, und ich glaube nicht, dass du dir, selbst wenn es eine Motorhead-Gürteltasche von Balenciaga ist, für 650 Kracher dahin stellst. Du kannst dir gerne, hast du bestimmt auch mitgekriegt, dass AC/DC jetzt Schmuck macht?
Ja.
Tribute-Ringe gibt es ja. Jetzt von AC/DC oder silberne Ohrringe gibt es auch. Liegen zwischen 52 Euro und 2600 Euro der Schmuck.
Ja.
Kannst dir gerne auch mal so
ein kompletter Quatsch,
Tribute-Ring,
oder?
Ja klar. Sieht aus wie ein Schlagring, aber das Ding. Das finde ich wiederum fast witzig. Aber weißt du dann, ey, ganz ehrlich, wenn du so eine Merch-Scheiße machst, ne? Und du bist so eine Band wie AC/DC oder wie Rammstein. Ganz ehrlich, dann sollen die wieder, ich meine, Till Lindemann macht Peniskunst. Weil er ein Spinner ist. Und das finde ich cool.
Meinst du damit seine Musik, oder?
Soll er das machen? Ne? Aber dann mach wenigstens so eine Vagina-Kerze hier, wie Gwyneth Paltrow, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Smells like my vagina. Kostet 85 Dollar, die Scheißkerze, und riecht dann nach Mumu. Und wo wir immer noch nicht wissen, wie es riecht. Ich hätte sie gekauft, wäre es nicht so teuer, um es rauszufinden. Aber dann mach doch sowas. Dann so, ey, ganz ehrlich, das wäre viel mehr im Sinne von Rammstein. Und es passt auch viel mehr zu denen, wenn Till Lindemann sagt, ey, ich habe eine Pimmelkerze gemacht, die riecht. Na, egal.
Ich finde ja auch, das ist ja auch das Ding, wenn du was findest, was zu deiner Band passt und du sagst, wir haben was, was wirklich irgendwie, das ist jetzt, was weiß ich, aus AC/DC-Gitarrenseiten gekelterter Bärenwein.
Geil.
Und der kostet dann eben, weil es davon nur 18 Flaschen gibt, 1000 Euro und dann stellt sich irgendwer das hin, aber einfach auf irgendeine Nobelmarke irgendwie so ein Rammstein-Logo drauf und dann 1800 Tacken zahlen, ist einfach.
Ich wollte sagen, also Balenciaga Bauchtasche zusammen mit Rammstein, ich kriege es nicht hin in meinem Kopf, es funktioniert einfach nicht. Aber, ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Es ist auch fast alles ausverkauft, ne? Das ist ja der Scheiß. Es gibt ihnen dann irgendwie doch wieder recht. So, wo wir uns jetzt schon aufgeregt haben, so ein bisschen angefangen haben, können wir ja jetzt.
Und wo der Asbach so langsam
richtig warm wird. Können wir jetzt mal zum kleinen Off-Topic-Thema kommen, was wir heute in unsere Fuck 4 verpressen.
Ja, du wolltest es in die Fuck 4 tun. Ich bin noch nicht so sicher, ob es Fuck ist.
Okay, für mich schon, aber dann wird's richtig spannend. Und zwar geht es um diese Super League beim Fußball.
Die ja im Prinzip auch thematisch komplett an das Thema Sellout anknüpft.
Genau, deshalb. Also es ist wirklich ein absoluter Sellout. Kurz, wer es noch nicht mitbekommen hat, es gibt 12 Vereine, hauptsächlich aus Spanien, England und Italien, die allesamt hochverschuldet sind. Real Madrid, Manchester City zum Beispiel, Manchester United dabei, Juventus Turin, die ganzen großen Vereine, Barcelona ist auch mit drin, die sagen, wir sind so hochverschuldet, wir brauchen dringend Knatze. Und wir wollen jetzt nochmal eine eigene Liga aufmachen, was absolutes Gegenprojekt zur Champions League ist. Und damit wollen wir richtig Kohle verdienen. Und das funktioniert so, dass es eine riesen Bank gibt in den USA, die gesagt hat, pass auf, wir geben euch zwischen 3,5 und 5 Milliarden Dollar zum Start und dann verscherbeln wir die Fernsehrechte schön in die USA und China und dann spielt ihr nochmal unter der Woche so ein paar Spiele aus und dafür kriegt ihr richtig Kohle. Nur zum Anfang, jeder Verein 150 Millionen Dollar. Nur zum Anfang. So, und da sollen jetzt eigentlich auch die anderen großen Vereine dazukommen und das ist ein Gegenprodukt zur Champions League. Und ich möchte gar nicht diese allgemeine, was jetzt alle sagen, das macht der Fußball kaputt, das ist ja eine Frechheit. So, ne? Gerade die UEFA regt sich ja total auf. Dass sich normale Fußballfans aufregen und sagen, was soll denn der Scheiß? Das macht ja die Schere jetzt noch viel größer zwischen kleinen Vereinen und großen Vereinen. Absolut nachvollziehbar. Dass die UEFA sich aufregt, ist absolute Frechheit und an Doppelmoral überhaupt nicht zu überbieten, weil die ja gerade ihre Champions-League-Reform heimlich still und leise durch die Hintertür durchgebolzt haben, wo es nur und einzig und allein auch darum geht, den großen Vereinen, die eh schon vollstecken, noch mehr Geld in den Arsch zu blasen, dass sie sagen, pass auf, wir arbeiten ab jetzt mit einem Koeffizienten. Das heißt, wenn ihr die letzten Jahre in der Champions-League gut gespielt habt, kriegt ihr Punkte dafür und wenn ihr dann im nächsten Jahr nur Sechster werdet, dann kommt ihr aber trotzdem in der Champions-League, dann habt ihr Planungssicherheit. Das ist doch super, oder nicht? Und dann sich über die Super League aufzuringen. Ey, ich kann das verstehen, wenn du sagst, wir haben euch gerade extra nochmal Geld in den Arsch geblasen und jetzt habt ihr die Frechheit und wollt noch mehr Geld von wem anders und entzieht euch unserer Kontrolle. Ich glaube, es hackt.
Per Egger sieht gerade ein bisschen aus wie Markus Söder, als er heute Armin Laschet zur Kanzlerkandidatur gratuliert hat.
Wir haben gesagt, wir reden nicht über Politik.
Nee, ich wollte ja nur ein Bild.
Allerdings verstehe ich das auch nicht, wie das passiert ist. Aber okay, also das ist insgesamt. Da, ich glaube tatsächlich, was jetzt gerade passiert, es kann sich zum Guten wenden.
Ich wollte jetzt gerade sagen, weil du ja gesagt hast, das kommt in unsere Fuck 4, wir hatten ja geschrieben, ich muss sagen, auch wenn ich mich vielleicht jetzt unbeliebt mache, für mich ist das die einzig richtige Konsequenz aus diesem absoluten, absurden Fußballtheater, was man sich ja jedes Wochenende in der Bundesliga anguckt. Weil, was alle sagen, der Reiz des Sports liegt ja daran, dass jeder jeden schlagen kann, ist ja in der Bundesliga und in anderen Ligen, wenn man realistisch ist, schon lange nicht mehr gegeben. Also wann kann denn Arminia Bielefeld Bayern München schlagen?
Sie haben 3-3 gespielt diese Saison. Was
willst du denn? In einem Spiel.
Ja.
Genau. Wie viel Mal ist Bayern hintereinander Meister geworden?
9.
Genau. Wie das knappste waren 4 Punkte, glaube ich, vor Dortmund. Im Schnitt waren es 10 bis 15 Punkte vor Dortmund.
Ey, argument.
Genau. Alter. Ich sage nur, dass ich verstehe die Empörung darüber. Ich verstehe halt überhaupt nicht, warum der moderne Fußballfan immer noch so ein heilloser Fußballromantiker ist und einfach nicht versteht, dass es, also ich glaube, das ist die logische Konsequenz, um einfach dieses Produkt endlich auszulagern. Also du musst den Schritt machen, die dürfen dann nicht mehr in den nationalen Wettbewerben spielen. Du machst so eine eigene Superliga und das andere ist dann das Produkt für Fußballfans und das ist Fußballzirkus. Wie ich mit meiner Freundin für 80 Euro zu den Harlem Globetrotters zu so einem Zirkus-Basketballteam gehe ich mir dann Manchester City gegen Bayern München oder sonst was angucken. Und wenn ich echten Fußball angucken will, gehe ich dann halt zu Hannover 96 gegen Arminia Bielefeld. Aber so wie das Produkt jetzt ist, wird's ja nicht besser. Also wenn du das Problem wirklich bekämpfen wollen würdest, dann müsstest du dich darauf einigen, dass es wie im amerikanischen Sport, ich weiß, das hören alle nicht gerne, aber eine Gehaltsobergrenze für die Teams in der Bundesliga gibt.
Natürlich.
Das will nur auch kein Bayern-Fan, das will kein Dortmund-Fan, das will auch kein Gladbach-Fan, weil er genau davon lebt, dass er eben von Freiburg und sonst was die Spieler wegkauft und sie bejubeln kann. Und das ist so das, also Fußballromantik, wenn ich Fußballromantik will, dann gehe ich zu meinem Kumpel Dennis, zum RC Borken Hoxfeld und esse eine Bratwurst und da werden die Verträge auf dem Bierdeckel gemacht, nach 2 Flaschen Sambuca, Handschnack und also das ist Fußballromantik und alles andere ist halt ein knallhartes, ich finde das auch scheiße, ich gucke auch Bundesliga deswegen nicht mehr, aber ich verstehe halt nicht, das, also beim Wrestling weiß jeder, dass es gestaged ist. Beim Fußball ist es doch bei Bayern Münchens Spielen, klar spielt Bielefeld einmal 3-3. Aber in einem von 100 Spielen.
Ja, die Spannung ist weg, völlig klar.
Genau, und jetzt denk aber mal 10 Jahre weiter.
Ja, alles nur schlimmer, wird nicht besser.
Und das nächste ist ja die Idee mit diesen Fernsehgeldern, vergiss die Fernsehgelder. Wenn Bayern München einen Werbedeal hat mit Adidas oder wie Nike mit Real für 1 Milliarde Euro, Trikotsponsor, was willst du da als Arminia Bielefeld oder als was weiß ich, wer da aus der zweiten Liga jetzt Bochum oder sonst wer hochkommt? Das ist doch absurd. Das ist wie Monopoly spielen mit jemandem, der 100-mal so viel Geld hat wie der andere und der Typ freut sich auch immer noch. Das ist ja das Nächste. Warum freuen sich denn die Bayern-Fans drüber, dass sie deutscher Meister werden? Was ist das für eine Leistung?
Das verstehe ich auch nicht.
Wo ein Spieler so viel kostet, wie bei anderen, wie mehrere Vereine zusammen. So, ja. Das ist doch ein System, was du jetzt, und das meine ich, diese Champions-League-Reform, das wäre ja nur eine Verarsche gewesen. Da hätte man es hinter dem Rücken sozusagen der Öffentlichkeit manifestiert. Jetzt hast du ja zumindest die Chance mal zu sagen, wir machen Schnitt, lagert diese Top-Vereine aus, da gibt's von mir aus ein Salary Cap, wer sich das angucken will, der soll das machen. Und für die anderen finden wir eine Lösung.
Das heißt, wir haben die Superliga auf der einen Seite, wo die großen Vereine spielen, wo die ganze Geldgeschichte gemacht wird.
Genau.
Die Vereine gehen raus aus den nationalen Ligen, dadurch wird die Spannung wieder erhöht für die nationale Liga, in dem Fall Bundesliga. Und beide treffen sich in der Mitte in Champions League noch, weil, oder?
Gar nicht mehr.
Champions League gibt's gar nicht mehr.
Nö, es gibt diese Superliga und es gibt dann eine eigene Liga von denen, die nicht in der Superliga sind, die ihren Meister ausspielen.
Ja, aber gut, aber die müssen ja auch noch sowas machen wie die Champions League.
Das genau, heißt, aber das meine ich, das machst du unter denen
aus. Das heißt, dann spielt Werder nie wieder gegen Bayern.
Genau.
Okay.
Das ist wie die NBA oder die NFL oder sonst was und da gibt's College Basketball drunter oder College Football, aber ich sag ja nicht, dass ich das gut finde. Ich finde es nur so, wie es ist, wenn es so weiterläuft. Hast du die nächsten 15 oder in den nächsten 30 Jahren hast du 29 Mal Bayernmeister.
Oder es funktioniert gerade genau das, was vielleicht auch hilft, dass nämlich die geldgeilen Schweine gerade sich gegenseitig richtig schön Maß nehmen und dadurch der ganze Scheiß implodiert. Das kann nämlich auch passieren. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze wieder zusammenfindet. Aber wir halten fest, dieser ganze Zirkus ist das allerletzte. Die Doppelmoral, die daraus folgt, ist lächerlich. Die sollen bloß alle aufhören, sich zu beschweren. Und Fußball ist nichts mehr für Fußballromantiker.
Nee.
Da bin ich nämlich bei dir.
Nee.
So, und dann machen wir einen Strich drunter. Wie heißt die Folge?
Was hatten wir vorhin?
Was hast du gesagt? Patsche? Wie
hieß? Pampe.
Pampe hieß der Typ. Ja, und lass mal Pampe nennen. Pampe und Touch Too Much.
Pampe
on the Rocks. Pampe Deluxe, ey. ganz, ganz heftig. Gut, also dann haben wir einmal kurz über Fußball gesprochen und über Aktuelles und fragen uns nach wie vor, warum man eine Rammstein-Bauchtasche von Balenciaga für 650 Euro kaufen will. Aber was ich sehr interessant fand, war, dass wir dreimal Kollaborationen sauber ausgesprochen haben. Dafür herzlichen Dank. Euch eine schöne Woche. Bleibt uns gesund und munter.
Tschüss.